Vielleicht hast du dich diesen Advent die letzten Sonntage gewundert. Es geht nicht um ein Adventthema in den Gottesdiensten, in den Predigten. Wir sprechen über das 10. Gebot, über das 9. Gebot. Wann wird endlich Weihnachten in dieser Gemeinde? Und diese Verwunderung würde ich verstehen, weil wir die letzten Jahrzehnte eigentlich jeden Adventssonntag mit weihnachtlichen Themen verbracht haben, hinführend, vorbereitend auf das Weihnachtsfest selbst. Und dann zu Weihnachten der Höhepunkt. Aber wenn man die Bibel ansieht und die Weihnachtserzählungen in der Bibel, dann merkt man eine andere Struktur. Da gibt es auch einen Höhepunkt. Stellvertretend könnte man Lukas 2, Vers 7 nennen. Sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Die Geburt von Jesus als Höhepunkt. Aber in der Bibel gibt es dann ein Davor und ein Danach. Und im Davor merkt man, wie Gott vorbereitet die Ankunft seines Sohnes. Und im Danach merkt man, wie die Menschen reagieren auf den Retter, der gekommen ist. Und wir haben uns gedacht, wir wollen heuer Weihnachten einmal biblisch feiern als Gemeinde und haben ein Davor, das heute beginnt, und ein Danach an zwei Gottesdiensten am 1. und 8. Jänner, wo wir die Reaktion von Simeon im Tempel und von den drei Weisen sehen werden. Heute sind wir im Matthäus-Evangelium. Kurz einige Worte zum Autor. Matthäus war ja einer der 12 Jünger von Jesus, dann einer der 4 Evangelisten. Aber bevor Jesus ihn berief, war er ein Zöllner. Und als Zöllner, also von den Römern angestellt, um Steuern einzutreiben und sich ein wenig oder viel auch selbst zu bereichern, war er verhasst in seinem eigenen Volk. Er war Abschaum, er war ein Sünder, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Ausgestoßen aus seinem Volk, vielleicht auch ausgestoßen aus seiner Familie. Und später schreibt er ein Evangelium für die Juden, für sein Volk. Und sicher hat er sich gefragt, wie beginne ich meine Geschichte von Jesus? Wie beginne ich diese Biografie? Und dann hat er gedacht, ich beginne so, wie es die Juden lieben. Und er beginnt mit einer langen Ahnentafel, mit einem Stammbaum, mit über 50 Namen aus der Geschichte. Über 2000 Jahre spannt er die Vorfahren von Jesus auf. Und für uns heute ist das total merkwürdig, skurril fast schon, langweilig. Aber für die Juden war es ein brillanter Einstieg, denn die haben es geliebt. Wenn du jemand neu triffst, was tauscht man dann aus? Den Vornamen, vielleicht die Herkunft, man hört es an der Sprache, wo jemand herkommt, vielleicht der Beruf. Aber damals bei den Juden wurde schnell einmal der Stammbaum verglichen. Wer sind deine Vorfahren? Wer sind meine Vorfahren? Und je besser die Vorfahren, umso klingender die Namen. Ja, das hat man genossen. Und jetzt kommt der Messias und die Juden erwarten sich einen Stammbaum. Den Top-Stammbaum, den man nur haben könnte. Ich möchte ihn euch vorlesen. Ich habe niemand gebeten, ihn zu lesen, weil es ein Zungenbrecher ist. So beginnt das Neue Testament. Matthäus, Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Geht noch weiter. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubabel. Serubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Sadok. Sadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleasa. Eleasa zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Das ist kein krippenspieltaugliches Material. Deswegen ist dieser Stammbaum auch weitgehend unbekannt. Und man könnte viel sagen über diesen Stammbaum. Matthäus hat hier ein Kunstwerk geschaffen, aber ich möchte heute nur eine Sache sagen, und zwar nur das Wichtigste, nur das, was Matthäus seinen Lesern als größtes Gewicht mitgeben will. Und dazu habe ich euch noch einmal die Folie geschaffen, nur mit den Namen, und habe hier etwas hervorgehoben. Ich habe 5 Frauen hervorgehoben, die vorkommen. Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Uriah, sie hieß Bathseba, und eben Maria, die Mutter von Jesus. Und das Wichtigste, was Matthäus den Juden damals und uns heute sagen will, hat mit diesen 5 Frauen zu tun. Er hat sie in seinen Stammbaum eingebaut und das war sehr ungewöhnlich. Es braucht keine Frauen für einen Stammbaum, den man durch die Männer verfolgt. Und die jüdischen Leser hat es beim Hören oder beim Lesen dieses Stammbaums jedes Mal, wenn ein Frauenname fiel, gerissen. So, als ob sie einen elektrischen Schock bekommen hätten. Nicht nur, weil Frauen vorkommen, was ungewöhnlich war, sondern weil diese Frauen hier vorkommen. Sie hat es gerissen, weil sie die Geschichten dieser 5 Frauen von Kindheit an gekannt hatten, zutiefst mit ihnen vertraut waren. Euch hat es nicht gerissen, ihr habt kurz geschaut. Vielleicht kennen wir die Geschichten der 5 Frauen nicht so gut. Du kannst dich jetzt zurücklehnen. Es beginnt eine Erzählstunde von mir, die Geschichte von diesen 5 Frauen. Und dann die Frage, welche Bedeutung hat es, dass Matthäus die 5 Frauen in seinem Stammbaum inkludiert? Der Stammbaum beginnt harmlos genug, jüdisch, mit Abraham, Isaak und Jakob. So muss er beginnen, die jüdischen Erzväter. Jakob hatte 12 Söhne, Juda war der 4. Sohn und Juda hat 3 Söhne gehabt. Er war der Name von seinem ersten Sohn, Onan, der 2. und Shelah, der 3. Und die Geschichte Tamas, der ersten Frau, hat mit diesen 3 Söhnen zu tun. Du kannst sie auch gerne in 1. Mose 38 nachlesen. Tamar war die Frau des erstgeborenen Sohnes von Juda, von Er. Er und Tamar waren verheiratet. Und Er stirbt, bevor ein Kind da ist, bevor ein Nachkomme da ist. Die Ehe bleibt kinderlos. Und damals war es Sitte, wir praktizieren das heute nicht, aber damals war es Sitte, wenn der erste Sohn starb mit Frau ohne Nachkommen, dass die Frau dem 2. Sohn gegeben wurde. Nicht, weil die sich liebten, sondern um einen Nachkommen, um einen Erben hervorzubringen. Und deswegen heiratet Tamar den 2. Sohn Onan. Dann stirbt Onan und es ist auch kein Kind von Onan und Tamar da. Und Juda, der Vater, sagt, diese Frau frisst meine Söhne auf und meinen 3. Sohn gebe ich ihr sicher nicht. Und er sagt zu Tamar, geh in das Haus deines Vaters, bleibe dort als Witwe, warte, bis der 3. Sohn Shelah erwachsen ist, dann werde ich mein Versprechen einlösen und du kannst ihn heiraten. Aber das meint er nicht, ehrlich. Und Shelah wird erwachsen und Tamar vermodert im Haus ihres Vaters. Er ruft sie nicht. Und sie weiß das. Dann stirbt Judas Frau. Und Judas kommt in die Gegend, wo Tamar lebt, um einem Freund zu helfen, die Schafe zu scheren. Und Tamar macht jetzt Folgendes, und jetzt reizt es dich vielleicht. Tamar verkleidet sich als Prostituierte, voll verschleiert, also auch das Gesicht. Und sie setzt sich an den Weg, wo sie weiß, ihr Schwiegervater Judas wird vorbeikommen. Er sieht sie, seine Frau ist gestorben, er ist Witwer. Er möchte wieder mal Sex, er geht zu ihr und Schwiegervater und Schwiegertochter schlafen miteinander, ohne dass der Schwiegervater das wissen würde. Als Bezahlung verspricht er ihr ein Ziegenböckchen, aber weil er nichts mit hat, das war so eine spontane Geschichte, gibt er ihr seinen Stab und seinen Ring und sagt, ich schicke ihn dir und dann kriege ich Stab und Ring zurück. Aber als er das Ziegenböckchen schickt, ist von ihr nichts zu finden. Und auch alle in der Nachbarschaft wissen gar nicht, dass es dort eine Prostituierte gibt. Voll arg, oder? Das ist eine Bibelgeschichte. 3 Monate später ist sie schwanger. Sie war sofort schwanger. 3 Monate später ist sie schwanger, man sieht's. Und Judas erfährt davon, Tamar ist schwanger geworden. Und er hat keine Liebe für sie, furchtbarer Mann. Und er sagt, verbrennt sie. Das war die Strafe damals. Und sie schickt ihm daraufhin Ring und Stab und sagt, das ist der Vater von meinem Kind, dem gehört es. Dann hat es ihn gerissen. Sie hat überlebt und sie hat Zwillinge zur Welt gebracht, Peres und Serach. Und Peres ist einer der Vorväter von Jesus. Skandalöse Geschichte. Tamar. Die zweite Frau, die Matthäus in den Stammbaum einbaut, ist Rahab. Ihre Geschichte kannst du im Buch Josua im Kapitel 2 nachlesen. Die Rahab war eine kanaanitische Prostituierte. Für sie war das nicht eine Sache, um den Schwiegervater auszutricksen, sondern das war ihr Beruf. Sie hat ein Haus gehabt, wahrscheinlich mit mehreren Prostituierten. Kein Einzelfall, ihr Beruf. 2 jüdische Spione kommen nach Jericho, die Stadt, in der sie lebt, und verstecken sich in ihrem Haus. Sie wollen nicht auffallen. Sie versteckt sie vor den Soldaten Jerichos und rettet ihr Leben. Und als später die Stadt von den Juden erobert wird, bekommt sie mit ihrer Familie als einzige ihr Leben geschenkt, weil sie die Spione rettete. Später heiratet sie einen jüdischen Mann, bringt einen Sohn zur Welt, ist Teil dieses Stammbaums. Tamar, Rahab. Ruth. Zu Ruth, zur dritten Frau, gibt es ein ganzes Buch, das ihren Namen trägt. Auch sie ist keine Jüdin, sie ist eine moabitische Frau, aber sie heiratet einen jüdischen Mann. Und auch der stirbt. Und sie geht mit ihrer Schwiegermutter Naomi nach Bethlehem zurück. Bethlehem. Jetzt spüren wir zum ersten Mal was Weihnachtliches hier. Und dort trifft sie auf einen Mann, auf Boas, der ist deutlich älter, Junggeselle, er ist reich, er ist gut zu Ruth und die Schwiegermutter Naomi sagt, den schnappst du dir oder den schnappen wir uns. Sie weiß, Boas wird am Abend Getreide schlagen auf seiner Tenne, dort isst er dann gut, er trinkt Wein, trinkt gut und legt sich schlafen, um die Samen, die er ausgeschlagen hat, zu beschützen. Ruth wäscht sich, salbt sich, viel Parfum, zieht ihr bestes Kleid an, sie geht zur Tenne und er ist zugedeckt mit seiner Decke, einem Tuch und sie entblößt seine Füße und legt sich zu seinen Füßen hin. Das war nicht nach dem jüdischen Knicke, wie finde ich einen Mann, sehr unorthodox. Und sie verbringt die ganze Nacht dort mit ihm. Und man liest diese Geschichte und man ist sich nie sicher, haben die alles erzählt? Verschweigen die irgendwas? Am nächsten Morgen, Boas steht auf und er setzt alle Hebel in Bewegung, um sie zu heiraten. Und auch sie bekommen einen Sohn, Obed. Und Obed ist der Großvater des Königs David. Die vierte Frau wird von Judas nicht namentlich genannt. Er nennt sie Frau des Uriah. Es war Bathseba. und ihre Geschichte findest du in 2. Samuel 13. Sie war eine Hethiterin, war mit Uriah verheiratet. Uriah war einer von 30 Helden Davids, ein mächtiger Kämpfer. Und Uriah zog für David in den Krieg, aber David blieb daheim. Er geht am Abend auf seiner Dachterrasse spazieren, vielleicht ist ihm langweilig, und er sieht eine Frau baden. Und sie badet nackt, es ist Bathsheba. Er entbrennt für sie, sagt, diese Frau muss ich haben, bricht das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Dann bricht er das 7. Gebot, weil er König ist und es kann, er lässt die Frau zu sich bringen, er schläft mit ihr, sie wird schwanger. Dann bricht er das 6. Gebot, weil er König ist und es kann und sorgt für den Tod ihres Mannes Uriah. Ziemlich skandalös, oder? All diese Geschichten. Und jetzt kommt der Gipfel, auch wenn wir das oft nicht so sehen. Die 5. Frau, Maria, auch sie ist jung, sie ist verlobt und auf einmal ist sie schwanger. Ein absoluter Skandal. Und die Juden lesen diesen Stammbaum und sind voll weg, schockiert. Das soll der Stammbaum des Messias sein? Wieso erzählt Matthäus diesen Stammbaum mit den 5 Frauen? Was will er uns damit sagen? Mindestens 3 Dinge. Was er zuerst sagen will, ist, Jesus kam nicht nur für das jüdische Volk. Und wir spüren das heute nicht mehr, aber wenn du kein Jude bist, keine Jüdin, dann sollte das Freude in dir auslösen. In diesem Stammbaum sind alle Männer jüdisch. Aber die ersten 4 Frauen sind keine Jüdinnen, sind alles Ausländerinnen aus anderen Völkern. Und trotzdem gibt Gott ihnen einen Platz, einen Ehrenplatz in dem Stammbaum seines Sohnes. Die Juden dachten, Gott ist unser Gott, er gehört nur uns, wir gehören ihm, die anderen Völker haben keinen Zugang zu ihm. Aber Gott macht über Jahrhunderte völlig klar, und hier wird es dann sichtbar, dass aus vielen Ländern, aus allen Nationen Menschen Zugang haben dürfen zu ihm. Gott schließt niemand aus. Und die Juden mussten das hören, mussten umlernen über Generationen. Wir sind nicht das alleinige auserwählte Volk. Wir sind nicht die Einzigen. Und mit diesem Stammbaum sagt Matthäus gleich zu Beginn, Jesus kam für alle Völker. Wir haben am Donnerstag als Kleingruppe Weihnachten gefeiert. Da waren 2 sehr herzliche Ungarn dabei. Eine sehr nette Dame aus Guatemala. Eine tolle Amerikanerin. Und 2 Österreicher. Und Jesus ist für uns alle gekommen. Und auch für dich. Und das ist gewaltig. Denn Gott hätte diese Geschichte auch anders anlegen können, dass er eben nur für ein Volk kommt oder nur für eine kleine Gruppe von Menschen. Aber Jesus wird geboren für alle. Das Zweite, das wir aus diesem Stammbaum lernen und aus der Inklusion der Frauen, und das ist jetzt schwer für uns zu hören, so wie der erste Punkt schwer für die Juden war zu hören. Jesus kam nur für Sünder. Das muss ich erklären. Die Reaktion der Juden auf diesen Stammbaum war vorhersehbar. Sie zeigen mit ihrem Finger auf die Frauen. Und sie sagen, diese Frauen waren so große Sünderinnen. Und damit hatten sie recht. Die große Ironie ist, dass alle Männer, die diesem Stammbaum vorkommen, auch große Sünder sind. Man könnte sogar sagen, manchmal größere als die Frauen. Mein Judah war doch viel schlimmer als Tamar, oder? Und David hat viel mehr Verantwortung als Bathsheba. Aber wenn Matthäus einen Stammbaum nur mit den Männern geschrieben hätte, dann hätten die Juden und auch wir da knallhart einfach drüber gelesen und hätten sich gedacht, ja, das sind halt Namen, Männer, wir kennen ihre Geschichte. Aber uns wäre nicht als erstes aufgefallen, dass diese Personen skandalöse Sünder sind. Das hätten wir nicht wahrgenommen. Wir sind dort blind, wo es am wichtigsten wäre zu sehen. Bei unserer eigenen Schuld, bei unserer eigenen Sünde. Und es geht so schnell, dass wir denken, also eigentlich bin ich doch ziemlich okay. Also Gott kann sich glücklich schätzen, dass ich zu ihm gehöre. Mir geht es manchmal so. Dann ertappe ich mich dabei und versuche mein Denken zu ändern, aber das ist recht hartnäckig. Alle sind Sünder. Und Jesus kam nur für Sünder. Man kann es auch noch genauer sagen, Jesus kam nur für Sünder, die ihre Sünde, ihre Schuld sehen und bekennen. Matthäus hat es tief gespürt. In der Geschichte, in der er berufen wird, in Matthäus 9, sagt Jesus, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Matthäus wusste, ich bin ein Sünder und ich brauche jemanden, der mich rettet von meiner Sünde. Der Name Jesus selbst bedeutet ja, der Herr rettet. Wovor rettet er? Matthäus sagt es in Vers 21, vier Verse später. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus kam nicht nur für das jüdische Volk, er kam nur für Sünder. Du hast nur etwas von ihm, wenn du dich selbst als Sünder siehst und erkennst. Und das Dritte, was wir lernen können von diesem Stammbaum, und vielleicht ist das das Größte, ein allmächtiger Gott lenkt über Jahrtausende hinweg die Geschichte nach seinem guten, souveränen Willen. Diesen Stammbaum hat nicht Matthäus geschrieben, sondern Gott. Der ist nicht nur ein Stück Papier, wo sich jemand was Faszinierendes einfallen lässt, sondern das ist ja alles vorher passiert. 2000 Jahre gelebte Geschichte, echte Menschen. Und wir sehen hier, wie Gott, wie ein Drehbuchautor diese Geschichte schreibt, immer mit einem Auge auf das Kommen seines Sohnes. Er hat schon immer gewusst, dass sein Sohn kommen wird. Und er bereitet sein Kommen gewaltig detailliert vor. Gott hat sich den Zeitpunkt ausgesucht, an dem sein Sohn Mensch werden sollte. Und in den Jahrhunderten zuvor hat er sich Menschen ausgesucht, Vorfahren, und in deren Leben hat er wie ein Dirigent alles orchestriert, damit ihre Leben auf Gott hinweisen. Das ist das Verhalten eines Künstlers. Zu diesen fünf Frauen war Gott sehr gnädig. Er beschenkt sie mit Leben, mit Söhnen und er gibt ihnen einen Platz im Stammbaum von Jesus. Am Ende des Tages ist dieser Stammbaum eine Einladung an dich, dich mehr mit diesem Jesus zu beschäftigen und zu ihm zu kommen. Egal aus welchem Volk du bist, als bedürftiger Sünder zu kommen und einen Gott zu treffen, der dir durch Jesus vergibt, was wir heute im Abendmahl feiern werden. Für die Juden gab es nach diesem Stammbaum zwei mögliche Reaktionen. Die Schriftrolle zusammenrollen oder das Buch zuschlagen, wegwerfen, erzürnt sein, sich abwenden von diesem Jesus. Und viele Menschen damals bis heute tun das. Oder weiterzulesen, mehr erfahren zu wollen über diese eine Person, diesen Menschen, dessen Geburt vorbereitet wurde über Jahrtausende. Ich möchte euch zum Schluss ein Gedicht vorlesen von Paul Gerhardt aus dem 17. Jahrhundert über die Geburt von Jesus. Er sagt: Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Er sieht auf das Kind in der Krippe, er freut sich gewaltig, er sagt: Hier will ich stehen bleiben, dorthin will ich schauen und will anbeten. Und wir setzen das fort, wir beten den Mann an, der am Kreuz starb, Gott und Mensch, den König, der sein Leben gibt. Und wir schauen auch auf den Auferstandenen, der den Tod überwindet, der für alle Zeit lebt. Und wir warten zuversichtlich auf Jesus, der zurückkehren wird. Von Abraham bis zur Geburt sind es ungefähr 2000 Jahre. Gott hat keinen Stress, das können wir jetzt zuversichtlich sagen. Er nimmt sich Zeit. Und er nimmt sich auch jetzt schon Zeit, denn von Jesu Himmelfahrt bis heute sind es ungefähr 2000 Jahre. Und wir warten auf sein zweites Kommen. Und wir warten mit Hoffnung und Zuversicht. Bitte betet noch mit mir. Herr Jesus, du bist das Licht der Welt. Und Licht hat dann besondere Bedeutung, wo Finsternis herrscht. Danke, dass du als Licht der Welt Finsternis vertreibst, Finsternis beendest und nicht nur Licht bist, sondern auch Licht bringst. Danke, dass du, Herr Jesus, gekommen bist, um Sünden zu vergeben. Die Sünden dieser 40 plus Männer und 5 Frauen in deinem Stammbaum. Aber auch die Sünden all jener, die sich dir anvertrauen, die zu dir kommen, so wie Matthäus, und ihre Schuld bekennen und Vergebung finden bei dir, angenommen werden. Aber du bist nicht nur das Licht, das aufgeht in der Früh und die Finsternis vertreibt, du bist auch das Licht am Mittag, die helle Sonne, wo kein Schatten mehr ist, wo alles erhellt ist. Wir bitten dich, dass du als dieses Licht wiederkommst, als dieser König, der ein neues Reich aufrichtet. Und dass wir dann nicht nur anbetend vor dir stehen werden, dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem Auferstandenen, sondern auch dem König, der regiert. Und dass du uns dann Worte geben wirst, um dich anzubeten. Und bitte füll du unser Weihnachten jetzt mit all diesen Wahrheiten, dass du der geborene Retter bist, dass du der König bist, der wiederkommen wird und dass wir uns dankbar erinnern und voller Hoffnung warten auf dein Kommen. Und bitte lass uns diese 5 Frauen nicht vergessen und auch nicht denken, dass wir besser wären als sie. Hilf uns, unsere Sünde ganz gut zu sehen, aber sie dann zu dir zu verbringen und Freiheit zu erleben, weil du alles vergibst. Amen.